Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle sich wieder für Plus 1 entschieden haben. Plus 1 ist ein Qualitätsprodukt. Ich möchte mir heute in dieser besonderen Ausgabe sehr viel Zeit nehmen für meinen Gesprächspartner. Er ist ein Mann mit einer besonderen Geschichte, die vielleicht ein bisschen an eine Auferstehungsgeschichte erinnern könnte. Karl nennen wir dich heute, denn deinen richtigen Namen wollen wir an der Stelle nicht verraten. Hi Karl, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Für mich bist du ja also zuallererst ein Nachbar gewesen. Mhm. Ne? Später stellte sich heraus, du bist bereit, das ganze Haus im Fitness zu trainieren.
Ja.
Ich sag mal, für die, die das Angebot auch annehmen, ich war jetzt nicht so oft dabei, aber ein paar Mal haben wir zusammen Sport gemacht.
Ja.
Also quasi ein kostenfreier Fitnesstrainer. Das hätte mich ja schon sehr für dich eingenommen. Mhm. Dann haben wir mal über deine Lebensgeschichte geredet. Und die ist schon ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Du hattest eine sehr ungewöhnliche Kindheit und Jugend, über die ja, wir heute ein bisschen reden wollen. Mhm. Willkommen bei Plus 1. Schön, dass du da bist. Karl, du bist in Mannheim aufgewachsen und zwar in einem Puff. Dein Vater hat ein Bordell geführt. Da würde man ja im Grunde sagen, das ist ein Ort, von dem man vielleicht versuchen würde, Kinder fernzuhalten. Aber du warst mittendrin. Das war in den 80ern. Wie würdest du denn sagen, hat sich deine Kindheit von einer normalen Kindheit unterschieden?
Erstmal sage ich, es war die ersten 12 Jahre meines Lebens, habe ich im Bordell verbracht.
Ja.
Und für mich war das ja eine Normalität. Ja, mir ist es erst dann praktisch später aufgefallen, dass mein Leben doch eher speziell war, meine Kindheit und Jugend. Aber das wurde mir dann erst im Laufe des Erwachsenwerdens bewusst. Als Kind selbst war das für mich alles sehr interessant. Mhm. Und wie so ein kleiner Prinz behandelt zu werden, das war natürlich schon sehr toll.
Vielleicht könnte man es mal auch ein bisschen erklären an sowas wie einem, ein typisches Familienfest ist ja zum Beispiel Ostern. Ja? Was die meisten Familien zu Ostern machen, wissen wir. Mhm. Wie lief ein typisches Osterfest bei euch im Bordell ab?
Naja, da war eigentlich Großfeiertag oder Großbetrieb, immer an Feiertagen wie Weihnachten, Ostern etc. Die Männer haben Geld, haben Freizeit und die Familien sind beschäftigt und so ist Zeit, dass man dann da was bisschen im Puff, also für Sex investiert.
Also das heißt, dass du und deine Eltern jetzt nicht irgendwie auf die Wiese gegangen seid und Eier gesucht habt, sowas tatsächlich dann überhaupt nicht?
Nee, das war ja für uns Großkampftag. Also wir hatten nicht nur ein Bordell, also das war eine ganze Straße und wir waren dann beteiligt, das heißt ja immer Beteiligung an einem Bordell, an einer Piepso, am Straßenstriss.
Mhm.
Am illegalen Spielcasino. Da waren ja mehrere, das sind ja riesige Netzwerke, das sind ja mehrere Berufsfelder.
Ja.
Ja.
Okay, also tatsächlich, hat irgendwer mal ein Ei für dich versteckt zu Ostern? Hast du mal Eier gesucht?
Ich habe sowas niemals gemacht.
Nee. Tatsächlich
gar
nicht.
Ich habe auch nie Weihnachten so großartig gefeiert. Das waren immer bei uns Großkampftage, da musste gearbeitet werden. Oder alles vorbereitet werden.
Es gibt eine Geschichte, die finde ich sehr, sehr eindrucksvoll, die hast du mir erzählt, als wir uns über das Interview hier unterhalten haben. Und zwar haben wir sie die Donnergeschichte genannt,
ja.
Was für dich eine Normalität war und wo du erst später festgestellt hast, wow, das ist alles andere als normal. Würdest du mal die Donnergeschichte erzählen?
Okay, also ich muss ja kurz sagen, wir hatten praktisch ein Haus, wo der Hinterhof hat eine Verbindung zum Bordell gehabt. Und in dem Haus haben halt meistens nur Zuhälter gelebt mit ihren Frauen. Und diese Männer, die waren halt meistens sehr stark auf Kokain.
Mhm.
Und wenn die dann praktisch zu viel Kokain mit Alkohol und haben ihren Moralischen bekommen, ihren Depri oder irgendwie sowas, haben die ganz oft bei uns mit Knarren, halt mit Pistolen im Haus rumgeschossen.
Mhm.
Und meine Mama hat mich dann immer in einen anderen Stadtteil getan, wenn es zu viel war, wenn dann die Polizei kam etc. Und hat da immer gesagt, es donnert zu viel.
Mhm.
Und ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, das war Donner.
Mhm.
Und da weiß ich noch, irgendwann kam ich dann in die Schule, in die erste Klasse. Und wir Kinder haben die Aufgabe bekommen, ein Bild von Sturm und Donner zu malen und sowas. Und ich habe halt Einzelschlösser an die Wand gemalt und Knarren.
Mhm.
Und da wurde mir dann zum ersten Mal bewusst, dass Donner was ganz anderes ist, wie was ich wahrgenommen habe.
Wie lange bist du in die Schule gegangen?
Bis zur 6. Klasse.
Wow. einschließlich 6. Klasse. Also man würde sagen, du könntest noch einen Bruch berechnen, hast du vielleicht noch gelernt, so Brüche kürzen?
Nee, ich könnte einen Einbruch kürzen oder sowas. Dann könnte ich berechnen, wie viel Zeit man braucht, wie viel Material man braucht. Ich habe dann eher eine andere Ausbildung genossen.
Über diese Ausbildung würde ich gern gleich noch ein bisschen ausführlicher mit dir reden, aber einstweilen toll, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke.
Karl, nennen wir dich mal. Du hast gerade erzählt, du bist nur bis zur 6. Klasse in die Schule gegangen. Wie war das denn überhaupt möglich, die Schule zu verlassen, so ganz ohne Abschluss nach der 6.? Wie alt ist man in der 6.? 11 Jahre alt?
Ja, sowas. Mhm. Naja, bei mir war das einfach zeitlich, das hat nicht mehr gepasst. Also ich war ja voll eingebunden im Bordellbetrieb mit kleinen Aufgaben. Zum Beispiel Freitagabends, das ist mein erstes Taschengeld, wo ich immer verdient habe. Freitags haben wir immer 300 Gramm Kokain bekommen. Und dann musste ich halt auch Packs bauen dementsprechend. Und habe dann praktisch 300 Kokain-Packs bauen müssen. Und dafür habe ich dann Taschengeld bekommen, 5 D-Mark.
Und dann hattest du selber irgendwie Bock noch in die Schule zu gehen? Oder hast du so gesagt, boah, da bin ich jetzt aber auch froh, dass das hinter mir liegt?
Sagen wir es mal so, ich wurde schon benutzt von dem Umfeld, von den Strukturen, in denen ich bin. Ich bin ja dann eher nicht mehr zum Unterricht in die Schule gekommen, sondern dann um Haschig oder Gras zu verkaufen. Das war dann eher anders.
Wir haben jetzt gerade gesagt, das Kriminellsein ist durchaus so eine Art Ausbildungsberuf, könnte man sagen. Das heißt, du wurdest da reingeboren und dann lernt man das eine oder andere. Also würdest du so weit gehen zu sagen, du bist ein ausgebildeter Krimineller?
Nein, das sind ganze Netzwerke, was man jetzt so schön immer benennt oder leider, da werde ich immer sauer, immer sagt, diese ganze Clan-Kriminalität. Und das gibt es ja jetzt alles also von weisen Deutschen, wo man sagt einfach, das ist das Milieu. Und das sind ja ganze Netzwerke. Und man wächst dort rein. Und man hat ja auch da gar kein Unrechtsbewusstsein, weil man tut ja seinen Job. Da werden entweder Villen ausbaldowert, wo man dann einbrucht, oder Koks, die Strecken müssen vorbereitet werden, wenn es von Holland oder damals aus Kroatien eingeführt wurde. Das wird ja auch, das sind ganze Netzwerke. Und da gibt es ja auch Leute, die über Generationen da reinwachsen.
Du hast auch mal zu mir gesagt, Clankriminalität ist ein Schichtenproblem und kein Ethnienproblem.
Ja, also das ist das, was ich meine. Also das ärgert mich immer, wenn man da immer jetzt sagt, arabische Clans. Nein, wir haben auch unsere sogenannten Clans als weiße Deutsche. Zum Beispiel die Bordells in Westdeutschland sind zum größten Teil über Generationen in Familienhände, in weißen deutschen Männern, die über Generationen verwalten.
Milieu ist das ja, sagt man ja so.
Sagt
ungefähr,
man dann schön Milieu, aber eigentlich sind das weiße deutsche kriminelle Schichten.
In welchen, also du bist jetzt Mannheimer, da kann man sich das ja so ganz gut vorstellen, dass es, dass es dort viel Kriminalität gibt, Prostitution, Drogen, sowas. In welchen deutschen Städten gibt es noch Milieus?
In jeder deutschen Großstadt. Schauen Sie mal Hannover an. Hannover ist eine relativ kleine Stadt, wo relativ wenig los ist. In Hannover, die Bordells leben rein nur von den Messen. Wenn es die Messen nicht gäbe, gäbe es keine Bordells in Hannover.
Also das heißt, wenn Messe ist, dann sozusagen haben die da
Großkampf.
Jetzt kennt man das ja natürlich so ein bisschen aus dem Fernsehen. Ich habe x Tatorte gesehen, die im Milieu gespielt haben. Tatort ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Du hast mir mal erzählt, du wolltest den nie gucken, da haben immer die Falschen gewonnen.
Den gucke ich bis heute noch nicht, weil er mich langweilt. Also als Kind oder Jugendlicher habe ich immer gesagt, ja, da gewinnen eh nur die Falschen. Aber das ist so weit weg von der Realität, das ist völlig uninteressant.
Das wäre meine Frage gewesen. Oder was sind so Schnittmengen? Nee, du weißt es gar nicht, du guckst keinen Tatort.
Ich gucke keinen Tatort, das ist wirklich so weit weg von der Realität, dass brauche ich nichts anzugucken.
Mit 14 bist du dann in ein Heim gekommen?
Also ich war dort angemeldet.
Warum?
Naja, wie gesagt, ich war dann, glaube ich, mit 12 zum letzten Mal in der Schule. Und es gibt ja nach wie vor die Schulpflicht. Dann haben natürlich habe ich vorher so ein paar Anzeigen eingefangen. Und da ich ja noch nicht strafmündig war, hat man mich ganz bewusst genutzt, zum Beispiel als Drogenkurier etc. Ich war zum Beispiel, mein Vater war in 4 Hochsicherheitsgefängnissen in Deutschland, unter anderem auch Stammheim. Ich habe das als jugendlichen Sport gesehen. Es gibt keinen Hochsicherheitsknast in Deutschland, wo ich keine Drogen reingeschmuggelt habe.
Wow.
Also ich habe das wirklich als Sport genommen und ja, da hatte ich keine Zeit mehr für Schule etc. Ja.
Aber außer, dass du dich wirklich, also ich sage es mal wieder, ausbilden, weil mir kein besseres Wort einfällt, dass du wirklich tief drin gesteckt hast in so strukturierter Kriminalität, hast du noch was anderes gemacht. Und zwar hast du angefangen, ganz viele Bücher zu lesen, als du in der, was war das, Jugend?
Das war dein Gefängnis, Jugendstrafanstalt. Ich habe also die komplette Nummer durch. Heim, ja. Jugendstrafanstalt, Gefängnis.
Ja, hast mal zu mir gesagt, dass du dem Bibliothekar in der Jugendstrafanstalt Schläge angedroht hast, wenn er den anderen verrät, was für Bücher du gelesen hast.
Genau, ja.
Was waren das für Bücher?
Über Kunstgeschichte. Also ich habe irgendwie eine Leidenschaft für Kunstgeschichte. Ich dachte auch bis vor ein paar Jahren, dass ich eine Leidenschaft für Archäologie habe, bis mir überhaupt meine damalige Freundin erklärt hat, dass das gar nicht eine Archäologie ist, was ich lese, sondern Kunstgeschichte. Wusste ich ja nicht, die ganzen Unterschiede. Und das ist natürlich ein gewisses, man lebt ja von seinem Ruf, gerade in so einem Jugendknast etc. Ja. Und dass ich nicht irgendwie als Weichei gelte, musste ich den Bibliothekar immer Schläge androhen, dass er nicht verrät, was für Bücher ich mir ausleihe.
Ja, weil jemand, der sich mit Kunstgeschichte auskennt, ist wahrscheinlich niemand, den man dann so unter Gefängnisbedingungen noch respektieren würde.
Und ganz besonders, also Jugendstrafanstalten, glaube ich, das Schlimmste, was du erleben kannst, das sind, wir haben das immer gesagt, Gladiatorenschule. Weil da musst du ja erst durch die Rangordnung noch ausprügeln, wie so gesagt. Weil im Erwachsenenknast ist es relativ klar, wer welche Stellung hat oder Hierarchie im Gefängnis. Und in der Jugendstrafanstalt wird es dann noch erst ausgeprügelt, wer wo steht in der Hierarchie.
Du hast auch mal viel später, da machen wir jetzt einen kleinen Sprung, an der Schule gearbeitet, wo du zu einer Mutter gesagt hast, ja, wenn das so weitergeht, kommt der Junge in den Knast. Und da hat sie gesagt, ja, Knast ist eigentlich gut, Knast macht aus Jungs Männer.
Ja, das hat mir eine Mutter gesagt. Und,
nicht deine, ne? Das war eine Mutter.
Das war mir eine Mutter gesagt, aber meine Mutter hat so was ganz Ähnliches damals gesagt, wo ich als Jugendlicher angefangen habe, in der Schule zu dealen mit Hass und Gras. Hat sie dann mal zu einer Freundin gesagt, na, ist gut, dass mein Sohn dealt, da ich wenigstens immer was zu rauchen zu Hause.
Oh Mann. Okay, das ist schon wirklich ein, das ist schon wirklich ein bisschen traurig. Aber dass man auch so in einem Jugendknast überhaupt nicht mit Gehirn punkten kann, sondern wirklich nur mit Muskeln, ist schwer vorstellbar für mich.
Nee, das ist leider so. Das ist leider, was in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt. Das sind wirklich Kampfschulen, die Jugendstrafanstalten, wo wirklich die Hierarchie auch verbunden wird für die Welt dann, für die Zeit danach. Ja, da wird, ich habe ganz viele Kontakte gerade im Kokainhandel geknüpft in der Jugendstrafanstalt.
Also wäre es aus deiner Sicht vielleicht schlauer, jugendliche Straftäter nicht mit anderen jugendlichen Straftätern so zusammenzubringen, weil dort geht die Bombe erst richtig hoch.
Genau. Ich bin ja jetzt Erlebnispädagoge und das sind eigentlich die Leute, wo da reingehören. Man müsste die Leute, die Kids oder die Jugendlichen aufs Land schicken, positive Erlebnisse denen bekommen und nicht noch im Knast hocken, noch mehr Frust auf die Gesellschaft bekommen, noch mehr Hass auf die Gesellschaft. Und dann, die kommen raus als Kampfmaschinen, voller Hass auf die Gesellschaft. Die wollen sich rächen an der Gesellschaft, indem sie halt ganz bewusst Straftaten begehen.
Diesen Hass hast du ja dann wahrscheinlich auch gespürt.
Oh ja, natürlich, diesen Hass auf diese Gesellschaft. Ich war voller Selbstmitleid. Ja, habe mir nie Gedanken gemacht über die Menschen, denen eigentlich was angetan wird, die mit räuberischer Erpressung, die eingebrochen werden etc., denen mal ein Nasenbein oder ein Jochbein gebrochen wird. Über solche Menschen habe ich mir nie gedacht. Ich habe mir nur mich selbst bemitleidet, einfach weil es auch die Mittel nicht hatte, mal zu reflektieren etc. Ja, wir hatten zum Beispiel ein Sozialarbeiter für 700 Gefangene. Das ist einfach nur so ein Alibi. Wir haben einen Sozialarbeiter.
Der kommt da jetzt auch nicht hinterher.
Was will der machen?
Was will der machen? Ja, und über Frauen würde ich gern gleich mal mit dir sprechen. Kleider, das weiß jeder, machen Leute an vielen verschiedenen Orten, unter anderem im Büro. Kleiderordnung im Büro, darüber müssen wir jetzt mal reden.
Plus eins. Die Antwort.
Ralf Husmann ist uns zugeschaltet. Hallo, ich grüße dich.
Guten Tag.
Du bist ja der Autor von Stromberg und zum Beispiel auch Frau Jordan stellt gleich und somit perfekt geeignet, um die Frage nach der Kleiderordnung im Büro zu beantworten. Das sind ja zwei Serien, die hauptsächlich in Büros spielen. Was würdest du denn sagen, ist sowas, was man sich wirklich auch heutzutage im Jahr 2020 im Büro nicht erlauben darf?
Ich glaube, gerade im Sommer gibt es eine relativ lange Liste von Sachen, die man nicht tun sollte. Also ich stelle immer wieder fest, dass viele Männer denken, dass sie so bodymäßig höchstens 30 Liegestütze von Cristiano Ronaldo entfernt sind. Und das stimmt in der Regel nicht. Deswegen sollte man eben vorsichtig sein, mit wie viel Haut und wie viel Körper man zeigt. Und bei Frauen ist es ja relativ ähnlich. Also wenn das Fleisch so farblich und von der Konsistenz an Büffelmozzarella erinnert, dann zu beschließen, möglichst wenig anzuziehen, ist eine Entscheidung, die man vielleicht nochmal überdenken sollte. Also dieses möglichst wenig anzuziehen im Sommer ist oft eine ästhetische Herausforderung, finde ich.
Also Ralf, einen Schritt zurück. Männer sollen nur dann viel Fleisch zeigen, wenn dieses Fleisch muskulös ist.
Na, ich will da keine Vorschläge machen oder keine Vorschriften machen, aber ich habe so oft das Gefühl, dass Männer irgendwie eine sehr, sagen wir mal, eingeschränkte Selbstwahrnehmung haben. Also ich stelle ja auch draußen oft fest, dass Leute auch schon bei 19 oder 20 Grad beschließen, es ist am sinnvollsten, ohne Hemd joggen zu gehen. Und da bin ich mir nicht immer sicher, ob das so eine gute Entscheidung ist.
Das magst du nicht sehen, oder wie? Ich finde das ja eigentlich total mutig. Kennst du diese Frauen, die Jeans tragen und über die Jeans quellt dann so keck deren Hüftspeck oben drüber.
Der Muffintop,
ja. Und ich liebe die. Ich liebe diese Frauen, die ihren Hüftspeck schwenken und das einfach so, mir doch egal, so irgendwie mit so viel Fröhlichkeit vorbringen.
Ob man das draußen im Kleingarten macht oder im Büro. Also ich glaube, man muss sich da schon entscheiden, weil ich glaube, wenn man aussieht wie ein abgelehnter Statist bei Baywatch, dann ist schnell die Autorität im Büro auch weg. Also das muss man sich, glaube ich, schon überlegen, weil das tatsächlich ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass man im Büro ja ernst genommen werden will oder auch ein bisschen Seriosität verbreiten will. Und es gibt ja viele, die aussehen, als hätten sie das Malbuch ihrer Kinder angezogen, weil sie irgendwie denken, so ein Hawaii-Hemd könnte doch eine feine Sache sein. Oder?
Ja.
Und da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil ich glaube, dass das Freiheit hin oder her manchmal so eine Fashion Police gar keine schlechte Idee ist. Also im Büro, wir reden vom Büro.
Ja,
wir reden
ja,
nicht davon, was man in seiner Freizeit in der Küche anzieht, aber ich glaube, in der Arbeitswelt, also ich habe immer das Gefühl, so Flipflops zum Beispiel oder so offene Schuhe, also das ist so ein bisschen wie ein Sextape von den eigenen Eltern finden. Also es gibt Dinge, die man nicht nackt sehen will und die Füße der Kollegen gehören oft dazu, finde ich.
Wow, ich bin zum Beispiel großer Fußfreund und muss immer mich
im
selber,
Büro auch.
Ja, ich muss mich zusammenreißen, dass ich da nicht so lange hinstarre, damit die Kolleginnen und Kollegen sich nicht belästigt vorkommen von mir. Karl, du arbeitest in einer Schule, natürlich auch im Büros. Würdest du sagen, dass deine Lehrerkollegen diese Regeln, die der Ralf hier vorschlägt, beachten? Also keine Füße zeigen, keine Büffelmozzarella-Schenkel zeigen, sowas? Oder beachten die das nicht?
Ich glaube doch schon. Also dass man einfach auch ein gewisses, gerade im Bereich der Schule, man kann ja viel erklären, aber es ist ganz wichtig, was wir vorleben. Wenn ich jetzt in meiner Jogginghose komme und da sind noch die Essensflecken von 3 Tagen vorher drauf, das hat nochmal einen anderen Eindruck. Und mir persönlich ist es einfach wichtig, ein nettes Outfit anzuhaben, gepflegtes Outfit, das einfach in Schule auch für die Kids ein besonderer Ort ist.
Ralf, beschreib mal dein Outfit, wenn du ins Büro gehst. Was trägst du da?
Ich versuche das tatsächlich so ein bisschen daran zu orientieren. Habe ich jetzt sozusagen Gespräche mit Leuten oder bin ich sozusagen unter den Leuten, die wir im Filmbüro sozusagen haben? Weil da ist ja wieder der Ton ein bisschen anderer. Aber wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel zu einem Sender gehe oder so, dann achte ich schon drauf, was ich anziehe. Weil ich glaube, dass es irgendwie komisch aussieht, wenn man da irgendwie in der kurzen Hose zum Beispiel auftaucht oder so, auch wenn es draußen warm ist. Also ich finde sozusagen, Sommer ist jetzt nicht unbedingt gleich der Indikator, dass man die Zivilisation über den Haufen werfen muss. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich ernst genommen werden will und über größere Geldsummen rede, dann fühle ich mich wohler, wenn ich eine lange Hose anhabe. So.
Ja.
Und es ist ja so ein bisschen auch eine Altersfrage. Also ich habe das Gefühl, dass so Menschen ab 40 dazu tendieren, irgendwie zu denken, 40 ist das neue 20. Aber man muss fairerweise sagen, 40 ist einfach das nach wie vor das alte 40. Und was an Billie Eilish cool aussieht, ist an Frau Mönckebeck aus der Personalabteilung eben nicht unbedingt auch zwingend sofort cool. Also wenn Sie mit 50 noch so aussehen, als wären Sie mit dem Longboard zur Arbeit gekommen, würde ich immer noch mal nachdenken. Also ich glaube, das hat eben tatsächlich auch ein bisschen was damit zu tun, in welchem Bereich man arbeitet. Und hat man jetzt Kontakt mit Leuten, die sozusagen auch viel Vertrauen in das setzen, was man da tut. Also wenn man jetzt bei einer Versicherung arbeitet oder bei einer Bank, dann glaube ich, sollte man eben so aussehen, dass man auch vertrauensvoll mit dem umgeht, was man da vorgelegt kriegt. Ne?
Da hast du natürlich recht. Und insofern machst du einen Punkt, als ich mal festgestellt habe, gehst du mit einem Sakko in einen Flughafen, bist du völlig anders respektiert als ohne Sakko, nur mit T-Shirt. Also ein Sakko sagt, ja, ich bin erwachsen. Ich habe mich hier heute entsprechend erwachsen angezogen, so ungefähr.
Ja, genau. Das hat ja, glaube ich, schon auch Konsequenzen, weil man sieht ja auch gerade in der jüngeren Generation natürlich viele, die sich irgendwie vielleicht mit 20 nochmal entschlossen haben, irgendwie sich ein Vogelhäuschen auf Steißbein zu tätowieren. Und wenn man da jetzt irgendwie am Ende sieht, so ist das, dann stellt man fest, dass da lappt so was Privates in was Berufliches und das ist eigentlich nicht immer gut. Also wenn man in so einem modernen, was weiß ich, in einem Startup arbeitet, die Games herstellen, ist das ja wieder ganz funky. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich eine Lebensversicherung abschließen, dann möchte ich eigentlich, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, den man auch ernst nehmen kann.
Also sei mehr so eine Art Teflon, gib nicht so viel Privates preis, mache deine Röcke nicht zu kurz, zeige nicht deine Füße her, ja, probier es ansonsten eher unauffällig im Büro. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, man muss nicht alles ausleben, finde ich. Also ich finde das so eine gewisse Form von Höflichkeit, auch den anderen gegenüber, also etwas weniger unaufdringlich zu sein im Büro, finde ich irgendwie ganz angenehm tatsächlich.
Sehr gut, dann ja, möchte ich dir herzlich danken und wünsche dir noch einen schönen Tag, Ralf.
Ja, euch auch.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Mein heutiger Gast, Karl, ist, man muss es so sagen, in einem Bordell groß geworden. Da hattest du ja sicherlich auch viel Kontakt zu Prostituierten. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, ein gutes Frauenbild zu bekommen, wenn man gar keine anderen Frauen sieht.
Also ich habe da ein Beispiel. Dagmar Berghoff war ja damals in den 80ern Miss Tagesschau.
Ja.
Und für mich war das dann, also so ein Frauenbild hatte ich, wenn die auf, die war ja oben immer schön mit Kostüm.
Dagmar Berghoff weiß, wie man sich im Büro richtig kleidet übrigens, ne? Die hat's raus.
Genau. Und ich dachte aber, wenn die aufsteht, das war so mein Frauenbild, hatte ich Strapse und High Heels an. Ja, und das war, ich habe ja die Frauen praktisch immer nur in den Aufenthaltsräumen, also der Küche des Bordells gesehen, was jedes Bordell hat. Und da rennen halt die Frauen nur rum, praktisch in ihrer Arbeitskleidung, High Heels, Strapse, Corsage, Negligé.
Hm.
Und so habe ich halt Frauen wahrgenommen und ich habe halt, in meiner Welt rennen Frauen nicht anders rum.
Hm.
Ja, oder was ist eine gute Frau?
Ja, was ist eine gute Frau?
Ist die, wo dir Geld bringt. Ja, oder wenn ich jetzt Frau innerhalb des Milieus in einen anderen Zuhälter verliebt oder so, müsste sich trennen. Und es ist dann ganz normal, dass da ein Abstand bezahlt wird. Ja? Du machst dir da auch gar keine Gedanken drüber, dass das völlig pervers ist.
Mhm.
Ja? Dass eine Frau, wenn sie einen anderen Typen haben will, erstmal dem alten Typen eine hohe Summe zahlen muss, bevor sie den Freund wechseln kann.
Hm. Der Comedian Atze Schröder hat mal etwas zynisch gesagt, wo Geld ist, kann man auch Liebe finden.
Perfekt.
Ja.
Perfekter Satz. Und der gilt, aber der Satz gilt nicht nur fürs Milieu. Da gehen Sie mal auf den Kuhdamm, da sehen Sie das auch.
Ja, das stimmt natürlich. Also eine gute Frau bringt Geld. Je mehr Geld sie reinspielt, umso mehr Respekt bringt man ihr entgegen.
Ja.
Es gibt ja aber auch die sogenannten Puffmütter, also Frauen, die Bordelle führen. Hast du so eine mal kennengelernt?
Naja, unter anderem war meine Mutter, die hat dann da die Verwaltung geholfen. Und das sind ganz viele Frauen. Also man darf in dem Milieu ja den Einfluss von Frauen gar nicht unterschätzen. Es sind sehr viele, wo auch selbst als Drogenhändlerin auftreten. Die nehmen sich dann immer einen Typen, der sie beschützt. Wenn die Polizei kommt, geht der Typen in den Knast und die Frau nimmt sich einen neuen Typen und macht weiter.
Aber das sind ja dann Frauen, die du auch mal ohne Strapse gesehen hast, oder? Die auch mal in den ganz normalen...
Ja, aber es ist natürlich, wenn man jetzt in so einer ganzen Straße ist. Wir reden mal jetzt von 500 Frauen, wo das anschaffen, dann sind das vielleicht 5 Frauen, ja, wo dann ohne Strapse rumlaufen.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, wow, die Art, wie ich Frauen sehe, ist irgendwie auch, ist nicht gut und auch ja, wahrscheinlich nicht gut für dich?
Oh, das war natürlich ein sehr langer Prozess. Also ich habe dann irgendwann gemerkt als Jugendlicher, dass die Welt, in der ich lebe, gar nicht zu mir passt. Ich mich gar nicht wohlfühle darin. Und ich habe dann durch den Sport einen Blick in die normale Welt bekommen, nenne ich es mal so, oder in die andere Welt. Ja, das war, also das kann ich gar nicht so sagen, das war ein langer Prozess. Also der hat vielleicht so mit 14, 15 angefangen, dass ich da mir Gedanken drüber gemacht habe, aber war natürlich auch abhängig von dem Geld. Das hat dann ungefähr gedauert, ja, 25, 26, wo ich dann wirklich angefangen habe, wirklich nachzudenken. Und mittlerweile habe ich viele Feministinnen in meinem Freundeskreis und die helfen mir tagtäglich, mich da noch weiter zu verbessern.
Also das würdest du auch wirklich sagen, dass du diese Hilfe nach wie vor brauchst?
Natürlich.
Hat sich das vielleicht mal geändert, als du dich zum ersten Mal verliebt hast? Weil so eine Frau, für die man so zarte Gefühle hat, ist ja dann vielleicht nicht so eine, die man nur so als Ware wahrnimmt, wie die Prostituierten.
Nee, man hat ja ein ganz pervertiertes Bild von Frauen. Mhm. Wie der Atze Schröder, da wo Liebe ist, da wo Geld ist, kann man auch Liebe finden. Es ist auch natürlich eine Art der Zuneigung. Wenn dir, guck mal, am Ende der Woche eine Frau 10.000 abdrückt, ist das natürlich auch kein schlechtes Gefühl. Und natürlich verbringt man dann auch mal eine nette Zeit. Man fährt dann mal nach St. Moritz, man fährt dann mal an die Côte d'Azur. Ja. Das ist natürlich schon nicht schlecht.
Also, aber eine Frau auf Augenhöhe innerhalb einer Liebesbeziehung hast du dann erstmal lange nicht gehabt.
Das hat sehr lange gedauert. Mir sind auch ganz viele Beziehungen gescheitert. Auf dem, dass ich einfach noch nicht so weit war. Und ich bin jetzt froh, hier in Berlin auch die Hilfe von starken Frauen in meinem Bekanntenkreis zu haben, die mir auch meinen Arsch treten.
Wenn du genau. Zum Beispiel was Frauenfeindliches sagst, oder wie muss ich das
Frauenfeindlich würde ich jetzt gar nicht mehr mich so nennen unbedingt, aber vielleicht was einfach nicht mehr so passt oder meine Denkstrukturen eng. Also ich bin einen weiten Weg gegangen und aber dennoch bin ich immer noch auf Hilfe und Unterstützung angewiesen, bin froh, weil natürlich die Prägung meiner Kindheit alles noch da ist. Hm. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, das ist ganz weg. Ich habe jetzt Methoden entwickelt, dass ich weiß, denke ich vielleicht, aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Hm. Und habe dann Möglichkeiten gefunden, das einfach wegzuschieben.
Hast du eigentlich noch Kontakt zu Leuten aus diesem Milieu, mit denen du damals viel Zeit verbracht hast?
Naja, ich sehe sie ja nicht als Leute aus dem Milieu. Ich sehe sie halt, also ich bin ja mit denen im Sandkasten aufgewachsen. Hm. Ja. Dennoch habe ich mich auch da weiterentwickelt und kann einfach gar nicht mehr diesen Kontakt so haben zu diesen Menschen, weil ich ja mittlerweile dieses Milieu absolut verachte. Mhm. Ja, gerade diese Ausbeutung von Frauen, Drogen an Kinder weiterzugeben, um dann praktisch die nächsten 10 Jahre sichere Abnehmer zu haben. Ja, die bekommen ja am Anfang die Drogen geschenkt, oft in der Schule. Und ich kann das mit meinem Jetzt nicht mehr zusammenbringen. Ich hege keinen Groll gegen diese Menschen, weil ich kenne auch die Nöte und die Probleme oder das Nix hinter der Rolex. Ja? Mhm. Diese Einsamkeit, diese Depression, wenn sie dann Drogen nehmen, wenn sie ihre Moral, das ja, kenne ich auch alles. Aber für mich persönlich habe ich dann irgendwann mal einen Bruch gemacht. Ich habe keine persönlichen Kontakte mehr.
Und glaubst du, dass, also diese, du hast ja einfach irgendwann mal den Kopf rausgestreckt und hast gesagt, okay, es gibt noch eine ganz andere Welt und es gibt noch was anderes. Glaubst du, dass diese Leute, mit denen du da aufgewachsen bist, das nie so wahrgenommen haben, dass es irgendwie ja auch erstrebenswert ist, naja, zum Beispiel nicht kriminell zu sein und Frauen nicht schlecht zu behandeln und
na,
so?
Du kommst ja nicht, du bist ja so pervertiert, du kommst ja nicht als Krimineller vor. Das ist ja was ganz Normales.
Sondern? In deiner Welt. Wie dann?
Ja, so wie jetzt einer zum Mercedes-Benz arbeiten geht, gehst du halt ins Bordell. Oder kümmerst dich halt drum, dass dann das Kokain nachkommt oder der Einbruch gemacht wird. Oder was halt in Mannheim ganz groß war, die Szene des, oder ist immer noch groß, des illegalen Spielcasinos. Mhm. Ja, da brauchst du ja natürlich auch jede Menge Manpower, ja. Und so ein Casino muss aufgebaut werden. Da war jetzt mal ein Beispiel, da waren Parkhausbesitzer. Und da haben wir einfach ein Stück vom Parkhaus zugemauert und das war dann für ein paar Monate das illegale Spielcasino, ja? Da brauchst du ja auch eine gewisse Manpower.
Ja, okay, und dann ist das einfach so der Job.
Genau.
Dann hat vielleicht deren moralischer Kompass nicht so richtig einen Norden, oder?
Naja, Moral. Wenn ich mir jetzt an so eine Versicherung denke, ja, wo ist da der moralische Kompass? Das sind Straftäter. Kriminelle, glaube ich, sitzen mehr in Versicherungen oder in der Politik.
Karl, ich freue mich sehr, dass du hier bist und heute deine Geschichte erzählst. So oft machst du das ja auch nicht, so in der Ausführlichkeit, oder?
Ja, nicht öffentlich, also privat gerne oder benutze ich es öfters, weil klar, jedes Mal darüber zu reden, ist auch ein Stück weit wieder Verarbeitung für mich selbst.
Und fällt dir das schwer, darüber zu sprechen?
Mittlerweile nicht mehr. Also damals, wo ich noch in dieser, sagen wir mal, Übergangsphase war, mit einem Bein noch im Milieu, ist es mir sehr schwer gefallen, weil es dann auch zu nah an mir war. Und jetzt, wo ich weiß, ich habe im Milieu überhaupt nichts mehr zu tun mit Kriminalität etc., und habe mich praktisch in
und es gibt auch keine Rückfallgefahr oder
die
sowas.
Die gibt es auch nicht mehr. Ja. Ich fahre nicht mehr ohne Ticket in der U-Bahn. Ja, kann ich da relativ gut von reden. Und es tut mir auch, es ist immer wieder eine Art der Befreiung.
Es gab einen Punkt in deinem Leben, da wolltest du diese kriminelle Vergangenheit hinter dir lassen und ja ausbrechen aus diesem Umfeld. Hat das einen speziellen Auslöser gehabt oder hat das einfach... Ist es einfach so dir klar geworden?
Ja, also ich war da mal zum wiederholten Mal im Gefängnis, habe meine Kleidung bekommen, meinen Essschnapf, bin in den Zellentrakt eingelaufen und vom zweiten Stock hat dann so ein Kumpel gerufen, Welcome home. Und da war für mich ganz klar, jetzt musst du was ändern, du hast keinen Bock mehr, weitere Zeit im Knast zu verbringen, also da noch mehr. Und das war wirklich der Auslöser für mich, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt hier raus bist, da änderst du dein Leben. Es war ein Prozess über Jahre hinweg und ich habe zum Glück gewisse körperliche Fähigkeiten gehabt. Ich habe also Leistungssport
getrieben. Man muss sagen, du bist ein sehr, sehr, sehr muskulöser Mann. Sehr viele Muskeln, sehr starker Mann.
Danke sehr. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich werde ganz rot. hat auf jeden Fall der Weg über den Leistungssport, hat mir dann einfach nochmal Kontakte zu Menschen, ja, die überhaupt nichts mit dem Milieu zu tun hatten, wo mein Frauenbild völlig zerstört haben oder daran gekratzt haben. Ja.
Ja.
Für mich hat wirklich das Sport, ja, war das ein Fenster zum...
Dadurch, dass du aussteigen konntest.
Na, aussteigen erstmal noch gar nicht. Das war noch gar nicht der Gedanke, aber erstmal nur ein Fenster zur Normalität. Und dann wurde natürlich irgendwann der Drang in mir immer stärker, weil, wie gesagt, ich bin nie ins Milieu reingegangen oder wollte dort nicht. Ich bin dort reingeboren, ich hatte keine Wahl.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, weil man erstens nichts anderes gelernt hat und zweitens auch die Leute, mit denen man ja verbunden ist, einen auch möglicherweise gar nicht so richtig rauslassen wollen aus diesen Strukturen.
Genau, und da ist natürlich auch das, du sollst nicht das schaffen, was sie selber schaffen. Ja, dann ziehen sie das wieder zurück.
Glaub, und du sollst nichts schaffen, was denen selber nicht gelingt.
Gelingt. Wir hatten mal das Thema, glaube ich, mit dem Rauchen. Da ist so auch so ähnlich. Der eine hört auf zu rauchen und alle deine Freunde, wo rauchen, bieten dir auf einmal Zigaretten an, weil du darfst es ja dann nicht schaffen, was sie selber nicht fähig sind.
Ja.
Ja.
Ja,
du zeigst da natürlich eine Stärke.
Ja.
Und das kann ich da auch übersagen. Ich habe dort eine Stärke gezeigt, dass ich dort raus wollte. Und das hat natürlich die alle selbst hinterfragt. Ich bin dann Heidelberg gezogen und habe dann angefangen, auf einmal vom einen Tag bis zum anderen in einem Café anfangen zu arbeiten. Hatte dennoch eine Rolex für 10.000 D-Mark an und eine 300 Gramm
Daytona.
Stahl Daytona sogar. Ja.
Und eine 300 Gramm schwere Goldkette. Hast
genau,
du auch
das war mein Outfit.
Als Startkapital und als Outfit.
Das braucht man auch im Milieu. Also das gehört natürlich diese Statussymbole dazu. Mittlerweile weiß ich, dass es völlig unnützer Tand ist. Man versucht einfach ich habe versucht, mein nicht vorhandenes Selbstwertgefühl zu heben, indem ich mir so einen Schrott zulege.
Aber du hast es ja auch veräußert. Also du hast ja gesagt, das war sozusagen das, was du in der Hand hattest, um es zu bezahlen, damit es irgendwie weitergehen kann.
Genau, das war klar eine Geldanlage. Ja, wo ich, in Gold kann ich wenig verlieren. Bei einer Daytona steigt der Wert eh.
Ja.
Dann
bist du nach Berlin gegangen, auch ein Ort der Sünde, muss man sagen. Gott sei Dank hast du den Abstecher über Heidelberg gemacht.
Nein, nicht direkt. Ich war noch ein paar Abstecher zwischendrin. Also es war eine wichtige Zeit für mich. Eine Liebe hat mich nach Paris geführt und habe da fast 2 Jahre gelebt. Und das war auch für mich, es war zwar auch eine spezielle Welt dort, aber die war zumindest mal nicht kriminell.
Ja. Liebe in Paris hast du mitgemacht, nicht schlecht.
Ja.
Es ist ja auch, das ist ja die Stadt der Liebe.
Ja,
liebt es sich schöner in Paris als anderswo?
Es ist auf jeden Fall eine wundervolle Stadt. Also hätte ich mehr Geld gehabt, wäre ich auf jeden Fall dort geblieben. Aber das war halt einfach finanziell dann nicht mehr machbar.
Ja, du kamst nach Berlin, ich spule einfach mal vor, hast als Barkeeper gearbeitet hier. Gab es denn zu der Zeit noch den Versuch, dich zurückzuziehen in dein altes Leben? War jemand hinter dir her? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, ich habe alle Kontakte abgebrochen. Mhm. Also das war natürlich einfach, also ich habe hier gar nicht als Barkeeper, ich habe als Wässer, als Spüler angefangen.
Na klar.
Ja, in der Gastronomie. Und das war natürlich ein ganz anderes Geld. Vorher hatte ich teilweise 10.000 D-Mark im Monat zur Verfügung. Hm. Und jetzt hatte ich dann, was weiß ich, ein paar Euro in der Tasse oder so. Musste dann Jobs machen, hier teilweise für 5 Euro die Stunde. Aber mein Hauptziel war, nicht mehr kriminell zu werden.
Ja.
Und habe mich halt dann als Barkeeper weitergearbeitet und bin dann zum Glück im Bereich, durch Zufall, an Schulen rangekommen, erstmal als Sporttrainer. Und dann habe ich mich dafür interessiert, auch ich kann da mehr tun. Und habe mich auch nur in Brennpunktschulen gesehen. Und selbst diesen Schritt bin ich jetzt weitergegangen und bin jetzt an einer ganz regulären Schule.
Lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, sozusagen zu diesem Übergang, damit man sich das vorstellen kann. Also, du hast deine Koffer gepackt, hast deine Rolex gegriffen, deine Kette. Und warst weg. Da muss es doch mal den Versuch gegeben haben, irgendwie, hey Karl, wo bist du? Oder hast du dich verabschiedet oder wie hast du das gemacht?
Nee, ich habe mich nicht verabschiedet, aber die Leute sind natürlich so in diesen Strukturen drin, in dem Milieu. Ja?
Ja.
Wenn da einer weg ist, da ist natürlich auch eine kleine Lücke, die man hinterlässt und die muss ja auch gefüllt werden, weil es ja auch dann wieder Geld heißt. Mhm. Und deswegen ist es immer ein lachendes und ein weinendes Auge von den Jungs.
Träne im Knopfloch.
Tränen im Knopf, ja.
Und dann hast du als Barkeeper gearbeitet
und
mir vorhin erzählt, das ist schon eine Sozialstudie. Also ne, Leute kommen nüchtern, sind sympathisch und dann passiert was mit ihnen.
Genau, also wenn man das wieder mit der Kleidung, die kommen, sind total selbstsicher, sind total nett angezogen. Ja, und nach dem dritten Cocktail, da merkt man so den richtigen Charakter, lernt man kennen. Ja, also dann legen sie mit der Zunge die Bar ab oder keine Ahnung, was dann noch alles ablecken. Also dann merkt man dann spätestens nach dem dritten Cocktail, was da eigentlich dahinter steckt.
Naja, vielleicht ja auch nicht immer. Also ich meine, manche Leute werden so komisch, wenn sie betrunken sind und sind trotzdem, wenn sie nüchtern sind, irgendwie angenehme Zeitgenossen.
Ja, das stimmt.
Aber dass du so lange Zeit hattest, immer diesen Verfall, sag ich jetzt mal, zu
mit anzuschauen, genau.
Da lernt man natürlich auch was über die Menschen, aber ja, vielleicht nichts, was du nicht eh schon wusstest aus den Strukturen, aus denen du
Es wiederholt sich viel. Es war dann oft eine andere Schicht. Also ich habe dann teilweise in hochpreisigen High-Class-Bars gearbeitet. Und im Endeffekt hat sich vieles, was ich im Milieu kennengelernt habe, wiederholt. Da gab es dann die Frauen, wir nannten die Golddigger, die dann praktisch den ganzen Tag...
Ein Golddigger, jetzt nur mal ganz kurz für Sie, meine Damen und Herren, die das unter Umständen nicht sofort verstehen, ist eine Frau, die sich einem Mann nur aus monetären Gründen nähert. Nichts interessiert sie an ihm, nicht sein Charakter, nicht sein schöner Körper, nur sein Geld.
Wo Geld ist, kann man Liebe finden.
Wohl wahr. Karl, dass du es eben geschafft hast, aus eigener Kraft dich aus struktureller Kriminalität, aus dem Milieu sozusagen zu befreien, das ist dir gelungen. Du hast das hinter dir gelassen. Wie lebst du denn heute?
Naja, ich arbeite als Erlebnispädagoge hier in Berlin an Schulen oder jetzt ganz fest an einer Schule. Ja, habe ein ganz spießiges Leben. Gehe morgens um 8 zur Arbeit, komme um 5 nach Hause, mach meinen Sport.
Du hast ja nicht an dieser Schule angefangen, an der du jetzt bist. Du warst vorher an wie so Brennpunktschulen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar wahrscheinlich auch ganz gezielt, weil du dachtest, dort leben Kids, denen ich mit dem, was ich erlebt habe, vielleicht helfen kann, nicht kriminell zu werden.
Ja, das habe ich auch so gesehen.
Mhm.
Ja. Mittlerweile sehe ich mein Einsatzspektrum etwas weiter. Ich habe ja viele Weiterbildungen gemacht und mittlerweile liegt mein Schwerpunkt jetzt nicht mehr auf der Kriminalität, weil ich finde, das habe ich dann auch hinter mir gelassen, sondern arbeite mit Kindern mit geistigen Behinderungen.
Ist dir das denn irgendwann mal gelungen, jemanden da wie so rauszuziehen oder vielleicht zu trennen von seinem kriminellen Umfeld?
Naja, das ist ja dieses Leid aller Sozialarbeitenden, dass du das nie so nachvollziehen kannst. Mhm. Ja, weil weiß ich, die Saat, wo ich setze, geht vielleicht erst in 5 Jahren auf oder in 10 Jahren.
Ja.
Das ist halt das Problem.
Ja. Aber es muss ja doch einen Punkt gegeben haben, wo du dir gesagt hast, ja, okay, also ich habe diese Vergangenheit. Mhm. Das ist eigentlich wie ein schwerer Stein, den du hinter dir herziehst. Aber im Grunde genommen ist es ein Reichtum, weil niemand so genau darüber sprechen kann, niemand so genau weiß, was da abgeht, wie du eigentlich.
Ja, also ich selber habe das eher immer als eine Belastung gesehen. Mhm. Ja, wie irgendwie, mir hängt ein Schild um Hals, Milieu. Und ich sehe es erst die...
Goldenes Schild, ne?
Goldenes Schild, ja. Natürlich. Und ich sehe es erst als die letzten Jahre eher als Reichtum, Erfahrungsreichtum. Mhm. Was ich auch vorhabe, das kannst du in keinem Studium dir aneignen oder in keiner Weiterbildung. Natürlich eigne ich mir da auch Methodiken an, die ich zu meiner Arbeit brauche. Aber diese, wie man sich in dieser Gefühlswelt auskennt. Also es gab mal ganz in Reinickendorf, als ich in der Schule gearbeitet habe, in der Nähe der Residenzstraße, also Papa Hells Angels, Kind auf dem Weg zum Hells Angel. Mhm. Und da hat mir das dann ganz klar geholfen, immer ganz klar die Meinung zu sagen, wie es lang geht. Und da habe ich wirklich gemerkt, wow, das ist ja ein totaler Reichtum. Weil die natürlich, diese Jungs aus dem Milieu, merkten auf einmal, wow, der spricht ja dieselbe Sprache wie wir.
Ja.
Der hat Stallgeruch.
Ja.
Ja, und dann hatte ich ein ganz anderes Standing.
Und du bringst auch eine ganz andere Autorität mit, natürlich.
Genau. Und das Schöne war, am Ende des Gesprächs kam der Papa zu mir und hat gesagt, vielen Dank, ich müsste meinem Kind das ersparen. Das konnte er natürlich vor seinen Leuten nicht tun. Und so habe ich es gemerkt, Alster, wow, ist ja ein Reichtum, was du mit dir rumträgst.
Hast du denn auch mit anderen Eltern geredet oder eigentlich immer nur mit Kindern Kontakt gehabt? Oder
nee,
hast du mal öfter Eltern den Kopf waschen müssen?
Ich habe früher in Einrichtungen gearbeitet, wo ganz eng mit dem Jugendamt zusammen waren, wo also die Kinder praktisch so mit einem Bein im Heim waren. Also da habe ich ganz oft konfrontative Elterngespräche gehabt, was ich mir nicht wünsche, aber das muss ich dann auch mal aushalten.
Ja.
Oder die Eltern.
Und heute arbeitest du mit Kindern, die geistige Behinderungen haben. Wie läuft das? Oder kann dir da deine Vergangenheit auch hilfreich sein bei?
Auch da kann mir meine Vergangenheit hilfreich sein. Naja, das ist eher praktisch innerhalb der Arbeit. Ich mache das jetzt schon 8 Jahre. Innerhalb der Arbeit passiert, dass ich da einfach mal eine Schwangerschaftsvertretung gemacht habe mit Kindern mit Down-Syndrom und habe gemerkt, wie interessant diese Arbeit ist.
Mhm.
Und wie toll diese Menschen sind, diese Kinder. Und dann habe ich mich das als mein Spezialgebiet, sagen wir mal so, ausgesucht und mich weitergebildet. Ja, und seitdem arbeite ich jetzt nur noch mit Kindern mit geistigen Behinderungen.
Und macht dich glücklich.
Macht mich total glücklich, weil es ein total interessantes Arbeitsfeld ist.
Hm. Wie konkret kann dir denn deine Vergangenheit helfen, jetzt heute mit Kindern zu arbeiten? Also was funktioniert da, was wirkt da für dich?
Naja, in meiner Vergangenheit habe ich halt viele Menschen kennengelernt in Ausnahmesituationen. Ja, wenn sie unter Druck waren, wenn sie auf der Flucht waren, wenn sie schwerste Drogenprobleme hatten.
Ja.
Und jetzt habe ich halt Menschen, Kinder, die teilweise auch unter Druck stehen. Ja, mag das halt jetzt an der geistigen oder körperlichen Behinderung liegen oder an der Gesellschaft, wie Leute behandelt werden. Und da baut sich bei diesen Menschen natürlich auch viel Druck auf und sowas. Und da dann zu helfen und da mit Verständnis einfach für sie da zu sein und auch zu sagen, der Fehler liegt nicht an dir, der Fehler liegt an der Gesellschaft.
Ja? Bist du da sehr, sehr geduldig? Würdest du sagen, dass du geduldig sein kannst?
Den brauchst du bei dem Job, anders da geht das nicht.
Ja. Ja, ich meine, du warst auch geduldig, als du mir probiert hast, diese eine Oberarmübung zu zeigen, die du, wie nochmal, Michelle Obama genannt hast.
Michelle Obama-Übung, genau, weil sie so tolle Oberarme haben. Nein, aber nochmal da zurück, sagen wir es mal so, ich habe in meinem Leben öfter mal auch, das klingt jetzt so ein bisschen nach Hollywood, aber es ist leider so, auch mal eine Kugel am Kopf vorbeigeflogen oder so. Und
meinst, auf dich ist geschossen worden?
Ja, und das schafft natürlich auch eine gewisse Gelassenheit.
Ja.
Wenn du sowas überstanden hast, solche Situation oder Messerstecherei, wo du da auch mal ein Messer abbekommen hast oder so. Und das schafft mir so eine gewisse Ruhe für den heutigen Alltag. Das ist, wie gesagt, auch ein Reichtum.
Ja.
Zu wissen, man hat solche Situationen überstanden. Ja.
Und wenn dir ein Möchtegern-Gangster gegenübersteht, kannst du den sofort als das entlarven, was er ist. Also zum Beispiel Rapper. Ja? Hier in Mannheim kommst du ja, gibt es ja eine große, Rapper-Szene. Da würdest du sofort, den würdest du sofort verbal die Hosen ausziehen können.
Ach, ich sag immer.
Die immer nur so tun, als ob.
Ja, aber ich finde, irgendwie ist auch eine gute Möglichkeit für Schulabpresser heutzutage Geld zu verdienen auf legalem Wege als Deutschrapper.
Ja, das stimmt. Du musst die Grammatik nicht beherrschen. Du musst eigentlich überhaupt nichts wissen.
Das ist Credibility, genau.
Es reicht völlig, wenn du ja, Vorschläge hast, was, naja, mit der Mutter, nicht wahr? Genau. Was man mit der Mutter seines Gegenübers alles anstellen könnte. Karl, mein Lieber, wir haben ja über dich gelernt, dass du so ein richtiger Spießer geworden bist. Wie alle Spießer hast du dich wahrscheinlich sehr gefreut, dass jetzt hier Sommer ist und so. Mhm. Ne? Du gehst ja auch mal schön ordentlich, wie die Rentner, wie die anderen Spießigen. Ich mache nur Spaß. Gehst du ja immer schön morgens schwimmen. Mhm. Und darauf bezieht sich, glaube ich, auch der Sommergegenstand, den du mitgebracht hast. Im Moment bitten wir alle unsere Gäste, einen sommerlichen Gegenstand hier ins Studio zu tragen. Was hast du denn da mitgebracht?
Na, mein Sommergegenstand ist Kokos-Sonnenöl. Wenn ich damit auf der Tribüne im Prinzenbad liege, dann weiß ich, es ist Sommer.
Verführerisch verlockend.
Es ist so billig, aber ich finde das genau richtig für den Sommer.
Das heißt, du, darf ich mal? Du schmierst dich damit ein, ja?
Ich öle mich damit ein. Ich beträufle
deine,
mich.
Deine riesigen Muskelberge, also das ist jetzt auch überhaupt keine Übertreibung. Der Mann hat wirklich ganz große Muskelberge.
Ja, ja. Aber auch eine Plautze in Öl sieht besser aus.
Ist ja so. Ich möchte dir nicht so nachreden, aber ich finde es wirklich widerlich.
Ist auch, aber ich mag das im Sommer. Deswegen ist ja nur was für den Sommer.
Und das kommt dann sozusagen, nachdem du geschwommen bist, verteilst du das auf deinem Körper.
Genau.
Ja. Du machst ja auch noch anderen Sport. Du gehst natürlich nicht nur schwimmen, du bewegst dich ja unentwegt. Mhm. Zum Beispiel hast du ein XTR-Band.
TRX-Trainer.
Ach, verflixt. TRX, das ist ein Band. Dieses Band schlingst du um einen großen, ganz besonderen Baum auf dem Tempelhofer Feld.
Mein Baum.
Wo wir nicht verraten, wo der ist, damit den keiner findet.
Ja.
Und machst dort Sport. Reibst du dich dann hinterher auch mit dem Kokosöl ein?
Nee, danach bin ich so verschwitzt, da brauche ich nichts mehr zum Einreiben.
Ja. Und ich habe gelernt, dass du tatsächlich auch schon mal Wasser zu diesem Baum hingetragen hast. Er ist ganz schön weit weg, aber als es so trocken war, hast du Wasser auf den Rücken genommen und hast es diesem
Baum gegossen, genau, weil er mir immer Halt bietet. Also es war vor 2 Jahren, 2018, als wir diesen trockenen Sommer hatten. Und da haben die Menschen im Radio dazu aufgerufen,
ich oder andere,
als Gießhelfer für die Bäume da zu sein. Und das war der Baum, den ich mir auserkoren habe. Und dann habe ich immer schön Wasser mitgebracht.
Hat dieser Baum, nennst du den irgendwie? Nee, ne? Du weißt noch nicht mal, was es für eine Sorte ist.
Ich weiß nicht mal, was für eine Sorte ist. Ja, meine Freunde sagen immer, das ist Karlsson Baum.
Ja.
Und ja, das ist mein Baum.
Ist ja auch egal, was das für eine Sorte ist.
Ist doch egal. Es sieht schön aus, er ist stabil. Ja, es ist ein wunderschöner Baum.
Das ist wichtig in dem Zusammenhang. Ich habe auch einen Sommergegenstand mitgebracht. Und zwar habe ich den Autoren Sebastian Stürz hier im Studio gehabt. Der hat ein 700 Seiten dickes Buch geschrieben, das heißt Das eiserne Herz des Charlie Berg. Und dieser Typ hat eine Supernase und kann deswegen Parfums herstellen, genauso wie der bei Das Parfum, Jean-Baptiste Grenouille. Ungefähr so eine Supernase hat der. Und der hat hier also ein Parfum gemacht, das heißt Seeweh. Und eigentlich ist das nur wie ein Giveaway zusätzlich zu dem Buch. Mhm. Mir hat es total das angetan. Dieses Parfum soll ein Tag am Meer sein. Und ich gebe dir jetzt mal hier ein Taschentuch, da habe ich das draufgesprüht. Riechst du das Salz? Riechst du die Sonnencreme?
Mein Kokos ist unschlagbar. Sorry.
Riechst du, nee, aber nimmst du was wahr oder riechst du es gar nicht?
Ich nehme was wahr, aber.
Ja, aber gefällt dir
nicht. Für mich kein Sommerduft.
Ist kein Sommerduft für mich. Naja, gut. Für mich war ja dein Kokos auch kein. Auch eher eine Zumutung. Ja, da sind wir schon wieder am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich, lieber Karl, für deine Offenheit, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das war bewegend für mich.
Danke, gerne doch.
Ja, Karl, da sage ich mal Tschüss. Also witzig, weil wir im selben Haus wohnen. Ne? Ich sage nicht wirklich Tschüss, aber diese Sendung hier ist jetzt vorbei. Vielleicht magst du allen anderen Tschüss sagen.
Ja, danke für eure Zeit. Tschüss.
Ich sag auf Wiederhören, bis bald. Ciao.